Dies alles zeigt, dass jeder Mensch zum Himmel und keiner zur Hölle vorherbestimmt ist. Dass sich aber der Mensch selbst der Hölle überantwortet, indem er seinen freien Willen in geistigen Dingen missbraucht und das ins Herz schließt, was aus der Hölle ausdünstet. Oben wurde ja gezeigt, dass jeder Mensch in der Mitte zwischen Himmel und Hölle gehalten wird, um zwischen Gutem und Bösem im Gleichgewicht zu sein und so einen freien Willen in Bezug auf geistige Dinge zu haben. Die Sonne versorgt die ganze Natur mit Licht und Wärme. Aber diese werden von den Empfängern, den verschiedenartigen Pflanzen der Erde, verschieden aufgenommen. Anders von dem guten Baum oder Strauch und anders von den Disteln und Dornen. Anders von den unschädlichen Kräutern als von den schädlichen. Der Regen fällt aus den oberen Bereichen der Atmosphäre auf alle Länder und versorgt die Erde mit dem nötigen Nass für alle Bäume, Kräuter und Gräser, von denen sich ein jedes gerade so viel aneignet, als es bedarf. In ähnlicher Weise fließt der Herr bei einem jeden Menschen mit geistiger Wärme und geistigem Licht ein. Wärme und Licht, die ihrem Wesen nach das Gute der Liebe und das Wahre der Weisheit sind. Der Mensch aber nimmt sie in sich auf, je nachdem, ob er auf Gott oder auf sich selbst ausgerichtet ist. Matthäus 5, Vers 45. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Achtens. Alles Geistige der Kirche bleibt nur dann, wenn es unter Wahrung der Freiheit in den Menschen eingeht und von demselben aufgenommen wird. Der Grund, weshalb beim Menschen nur bleibt, was er in Freiheit aufnimmt, besteht darin, dass die Freiheit Sache des Willens und eben deshalb auch Sache seiner Liebe ist. An anderer Stelle wurde ja bereits gezeigt, dass der Wille das Aufnahmegefäß der Liebe ist. Jeder vermag einzusehen, dass all das als frei empfunden wird, was Sache der Liebe und somit auch des Willens ist. Heißt es doch auch, dies will ich, weil ich es liebe. Oder umgekehrt, weil ich dies liebe, will ich es auch. Der Mensch hat jedoch einen zweifachen Willen, einen inneren und einen äußeren, beziehungsweise den seines inneren und seines äußeren Menschen. Ein betrügerischer Mensch mag deshalb vor der Welt anders zu handeln und zu reden als vor seinen vertrauten Freunden. Vor der Welt aus dem Willen seines Äußeren, vor den Freunden aus dem Willen seines inneren Menschen. In diesem Falle verstehen wir unter dem Willen des inneren Menschen den Sitz seiner herrschenden Liebe. Was immer der Mensch liebt und aus Liebe will, ist Sache der Freiheit. Denn alles, was aus der Liebe des inneren Willens entspringt, empfindet der Mensch als das Angenehme seines Lebens. Und da eben dies auch das Sein seines Lebens darstellt, so empfindet er es auch als sein eigenes. Hier liegt die Ursache dafür, dass dem Menschen alles bleibt, was er in Übereinstimmung mit der Freiheit dieses Willens aufnimmt. Wird es doch so seinem eigenen beigefügt. Dies ist nicht der Fall, wenn etwas an den Menschen herangetragen wird, während er sich nicht im Zustand der Freiheit befindet. Es wird dann nicht in der gleichen Weise aufgenommen. Es ist jedoch zu beachten, dass dem Menschen nur die geistigen Dinge des göttlichen Wortes und der Kirche bleiben, die er in Liebe aufnimmt und mit seinem Verstand befestigt. Während dies bei den bürgerlichen und politischen Dingen nicht in gleicher Weise der Fall ist, Dies deshalb, weil allein die geistigen Dinge in den höchsten Gemütsbereich emporsteigen und sich dort gestalten. Dort ist nämlich der Eingang des Herrn mit seinem göttlich Wahren und Guten beim Menschen. Gleichsam der Tempel, in dem er wohnt. Die bürgerlichen und politischen Dinge dagegen nehmen, da sie weltlicher Natur sind, lediglich die unteren Gemütsbereiche ein. Einige derselben gleichen kleinen Nebengebäuden außerhalb des Tempels. Andere sind wie Vorhöfe, durch die man hindurchgehen muss, um in den Tempel zu gelangen. Ein anderer Grund, weshalb die geistigen Dinge der Kirche im obersten Gemütsbereich ihren Sitz haben, ist der, dass sie zum Eigentum der Seele gehören und sich auf deren ewiges Leben beziehen. Die Seele aber im obersten Gemütsbereich thront und ihre Nahrung ausschließlich in Form geistiger Speisen bezieht. Aus diesem Grunde nennt sich der Herr das Brot und sagt: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er in Ewigkeit leben. Johannes 6, Vers 51. In diesem obersten Bereich wohnt auch die Liebe des Menschen, die seine Seligkeit nach dem Tode begründet. Hier wohnt aber vor allem auch sein freier Wille in geistigen Dingen, aus dem alle Freiheit herabsteigt, deren sich der Mensch in den natürlichen Belangen erfreut. Und weil der freie Wille in geistigen Dingen der Ursprung aller Freiheit ist, so teilt er sich allen Formen des freien Willens in den natürlichen Belangen mit. Und mittels derselben nimmt die im obersten herrschende Liebe alles ihren Zwecken Dienliche an sich. Diese Verbindung zwischen der geistigen und der natürlichen Freiheit ist ähnlich wie die Verbindung der Quellader mit dem ihr entströmenden Gewässer oder des eigentlich fruchtbringenden Prinzips des Samens mit jedem einzelnen Teil des Baumes, besonders den Früchten, durch die er sich dann erneuert. Alle Freiheit, die vom Herrn stammt, ist wirkliche Freiheit. Alle Freiheit hingegen, die der Mensch aus höllischem Ursprung aufnimmt, ist Knechtschaft. Dennoch kann die geistige Freiheit demjenigen, der in höllischer Freiheit ist, nur als Knechtschaft erscheinen, da sie einander entgegengesetzt sind. Wer immer aber in der geistigen Freiheit steht, weiß nicht nur, sondern fühlt auch, dass die höllische Freiheit nichts als Knechtschaft ist. Die Engel verabscheuen sie deshalb wie einen Leichengestank, wohingegen die höllischen Geister sie wie einen aromatischen Duft einziehen. Aus dem Wort des Herrn ist bekannt, dass nur der Gottesdienst aus Freiheit wahrhafter Gottesdienst ist und dem Herrn nur das freiwillige Opfer gefällt. Der Herr sagt, Johannes 8, Vers 31 bis 36, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wahrhaft frei sein. Ein jeder aber, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Dass das in Freiheit Aufgenommene bleibt, beruht, wie gesagt, darauf, dass der Wille des Menschen es anzieht und sich aneignet und dass es so in seine Liebe eingeht, die es als das Ihrige anerkennt und sich durch dasselbe bildet. Freiheit und Gleichgewicht sind in diesem Falle ein und dasselbe. und im erschaffenen Universum gibt es keine Substanz, die nicht zum Gleichgewicht strebte, um im Zustand der Freiheit zu sein. Neuntens. Wille und Verstand des Menschen sind in dieser Wahlfreiheit. Aber das Tun des Bösen wird in beiden Welten, der geistigen wie der natürlichen, durch Gesetze in Schranken gehalten. Sonst ginge die Gesellschaft in beiden Welten zugrunde. Der Mensch befindet sich also seinem Geist nach in der Mitte zwischen Himmel und Hölle, somit zwischen dem Guten und Bösen. Infolgedessen ist er im Gleichgewicht und erfreut sich des freien Willens in geistigen Dingen. Solange er jedoch in der Welt lebt, ist er seinem Geist nach im Gleichgewicht zwischen dem Himmel und der Welt und weiß so gut wie nichts davon, dass er sich in dem Maße, als er sich vom Himmel ab und der Welt zuwendet, der Hölle nähert. Das heißt, er weiß es nicht und weiß es doch, um auch hierin in der Freiheit zu sein und umgebildet zu werden. Wille und Verstand sind die beiden Aufnahmegefäße des Herrn, und zwar der Wille, das Gefäß zur Aufnahme der Liebe und Nächstenliebe, und der Verstand, das Gefäß zur Aufnahme der Weisheit und des Glaubens. In beiden ist zwar der Herr bis ins Einzelne tätig, gewährt aber dabei dem Menschen die völlige Freiheit, um eine wechselseitige Verbindung zu bewirken, von der das ewige Heil abhängt. Hieraus ergibt sich, dass der eigentliche freie Wille in höchster Vollkommenheit in der Seele des Menschen wohnt und von dort aus, ähnlich wie eine in die Quelle einmündende Wasserader, in die beiden Teile seines Gemüts einfließt, das heißt in seinen Willen und Verstand, und durch diese wiederum in die Sinne des Körpers sowie in Rede und Handlung. Dies ist die Freiheit, durch welche, in welcher und mit welcher der Herr im Menschen gegenwärtig ist und unablässig darauf dringt, aufgenommen zu werden, die er aber niemals verdrängt oder aufhebt, weil ja, wie gesagt, nichts haftet, was der Mensch nicht in Ausübung seiner Freiheit in geistigen Dingen tut. Darum kann man auch sagen, dass diese Freiheit der Ort ist, an dem der Herr in der Seele des Menschen wohnt. Das andere aber, nämlich dass das Tun des Bösen in beiden Welten, der geistigen wie der natürlichen, durch Gesetze eingeschränkt wurde, ist ohne Deutung klar. Ich möchte aber ganz anschaulich machen, dass ohne diese äußeren Bande nicht nur die Gesellschaft nicht bestehen, sondern sogar das ganze menschliche Geschlecht zugrunde gehen würde. Der Mensch ist von zwei verderbten Liebestrieben besessen, nämlich der Sucht, über alle zu herrschen und der Sucht, die Güter aller anderen zu besitzen. Diese beiden Liebestriebe kennen, wenn ihnen die Zügel gelassen werden, keine Grenzen. Sie sind die hauptsächliche Quelle jener Erbübel, in die der Mensch hineingeboren wird. Alle Menschen, die sich diesen verderbten Liebestrieben ergeben haben, halten sich für das einzig Wichtige in der Welt, in dem und für das alle anderen da sind. Sie kennen weder Mitgefühl noch Gottesfurcht oder Nächstenliebe und leben daher in Unbarmherzigkeit, Roheit und Grausamkeit, in der höllischen Begierde zu rauben und zu plündern und sind, um dazu zu gelangen, voller List und Trug. Dergleichen Bosheit ist den Tieren der Erde nicht angeboren. Sie töten und verzehren andere nur aus dem Trieb, den Magen zu sättigen und sich zu schützen. Damit ist klar, dass nicht alleine die Gesellschaft, sondern das ganze menschliche Geschlecht zugrunde ginge, wenn die Menschen nicht durch die Furcht vor der Strafe des Gesetzes in Schranken gehalten würden. Das eigentliche Übel aber wird einzig und allein durch den rechten Gebrauch des freien Willens in geistigen Dingen beseitigt. Und dadurch, dass man seine Gedanken ernst und unverrückt auf den Zustand des Lebens nach dem Tode gerichtet hält. Zehntens. Hätten die Menschen keinen freien Willen in geistigen Dingen, so könnten alle Erdenbewohner an einem einzigen Tage zum Glauben an den Herrn gebracht werden. Dies kann aber darum nicht geschehen, weil das, was der Mensch nicht freiwillig aufnimmt, nicht bleibt. Dass Gott an einem einzigen Tag alle Erdenmenschen zum Glauben an sich bringen könnte, hätte er ihnen nicht den freien Willen in geistigen Dingen verliehen, ist ein unvermeidlicher Schluss aus der unverstandenen göttlichen Allmacht. Hätte er diesen Glauben nicht einfach in jeden Menschen hineinlegen können? Und zwar ebenso unmittelbar wie mittelbar? Unmittelbar durch seine absolute Macht, deren Wirksamkeit unwiderstehlich ist und fortwährend darauf ausgeht, den Menschen selig zu machen? Mittelbar durch Gewissensqualen, die er dem Menschen beibrächte? Oder durch tödliche Krämpfe des Körpers? Schwere Todesdrohungen für den Fall der Nichtannahme, darüber hinaus dadurch, dass er die Hölle öffnete und damit die Gegenwart von Teufeln bewirkte, die in furchterregender Weise Fackeln in den Händen schwingen. Oder aber durch das Hervorrufen von bekannten Verstorbenen aus der Hölle in Gestalt grauenerregender Gespenster. Auf alle diese Möglichkeiten wird jedoch mit den Worten Abrahams von dem reichen Prasser in der Unterwelt geantwortet. In Lukas 16, Vers 31. Da steht: Wenn sie auf Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ein Mensch, der durch Aufnahme von Falschheiten über die geistigen Dinge der Kirche natürlich geworden ist, kann sich von der göttlichen Allmacht keine andere Vorstellung machen, als dass sie über der Ordnung stehe. Somit also die göttliche Allmacht ohne Ordnung sei. Deshalb verfällt er auf alle möglichen unsinnigen Fragen, etwa die folgenden: Wozu die Herabkunft des Herrn in der Welt? Wozu die Erlösung, wenn doch Gott in seiner Allmacht dasselbe ebenso gut vom Himmel aus bewirken konnte wie auf Erden? Wozu überhaupt die Hölle? Hätte Gott in seiner Allmacht sie nicht jederzeit vernichten bzw. alle ihre Bewohner herausführen und zu Engeln des Himmels machen können? Warum machte er nicht bzw. macht er nicht die ganze Erde zu einem Paradies, wo alle Hügel von Most triefen und gediegenes Gold und Silber hervorbrächten, damit alle Bewohner im Jubel und Lobgesang, in beständiger Lust und Wonne als Ebenbilder Gottes dort lebten? Wäre dies nicht des allmächtigen Gottes würdig? Solche und ähnliche Fragen würde er stellen. Allein, mein Freund, dies alles ist leeres Gerede. Die göttliche Allmacht ist nicht ohne Ordnung. Gott selbst ist die Ordnung. Und alle Dinge wurden aus der Ordnung, in der Ordnung und zur Ordnung hin geschaffen, weil sie von Gott geschaffen wurden. Und nicht einmal Gott selbst vermag wieder seine eigene göttliche Ordnung zu handeln, da er ja damit wieder sich selbst handeln würde. Es gibt folglich auch eine Ordnung, in die der Mensch geschaffen wurde. Und diese Ordnung besteht darin, dass Segen oder Fluch für ihn von seiner Wahlfreiheit in geistigen Dingen abhängt. Der oberste Grundsatz der Ordnung ist der, dass der Mensch ein Bild Gottes sei, also durch Liebe und Weisheit vervollkommnet und so mehr und mehr dazu werden möge. Auf dieses Ziel hin wirkt Gott unausgesetzt bei Menschen hin. Ohne den freien Willen in geistigen Dingen, durch den sich der Mensch Gott zuwenden und seinerseits mit Gott verbinden kann, wäre Gottes Wirken auf dieses Ziel hin vergeblich, weil unmöglich. Somit führt er jeden Menschen in Übereinstimmung mit der Ordnung, die er selbst ist. Die von der Ordnung Abirrenden oder aus der Ordnung Herausgefallenen aber führt er zur Ordnung zurück, und die Widerspenstigen führt er zu ihr hin. Soweit die Lesung über den freien Willen von Emanuel Swedenborg.